Wir sind SBS German. Weitere Inhalte finden Sie auf sbs.com.au/German.
Sie hören SBS Radio mit Christian Fröhlicher. Jetzt im Programm eine Panelrunde zum Thema Krebs mit drei Gästen aus unserer deutschen Community. Es sind junge Krebsforscher vom Walter and Eliza Hall Institute of Medical Research, das sogenannte WEHI in Parkville bei Melbourne. Hören Sie mit.
Sie hören SBS Radio auf Deutsch.
Und damit herzlich willkommen im Studio Carla Fischer, Michael Dengler und Marco Herold. Was ist Krebs? Jeder von uns kennt vielleicht jemanden, der diese schreckliche Krankheit hat oder vielleicht sogar daran gestorben ist. Aber wir müssen, glaube ich, von ganz vorne beginnen. Was ist Krebs?
Ja, also Krebs ist das unkontrollierte Wachstum von Zellen, ganz einfach gesagt. Und zwar bestehen wir alle aus Millionen von Zellen. Und diese Zellen werden jeden Tag erneuert. Das bedeutet, dass Zellen sterben und neue Zellen produziert werden. Und bei dieser Produktion können Fehler passieren, sodass manche Zellen nicht mehr sterben können und sich unkontrolliert teilen. Und daraus entsteht dann eben der sogenannte Krebs.
Welche Rolle spielt das Immunsystem? Also wenn man gesund ist, ist man dann weniger anfällig?
Es ist schwer zu sagen. Also auf jeden Fall spielt das Immunsystem eine sehr wichtige Rolle, um bei der Krebsentstehung gegenzuwirken. Neue Therapiemethoden zielen immer mehr darauf ab, das Immunsystem mehr zu involvieren in die Krebstherapie. Also es ist auf jeden Fall, würde ich sagen, wichtig, ein gesundes Immunsystem zu haben.
Und ist Krebs erblich? Also man hat ja oft Angst, wenn die Tante vielleicht Brustkrebs hatte, dass dann die Enkelin auch betroffen sein könnte?
Ja, also ich würde sagen, definitiv. Also das ist auch nachgewiesen für manche Krebsarten, nicht für alle, aber für manche Krebsarten, wenn man dann sich den Familienstammbaum anguckt und zum Beispiel die Oma hatte Brustkrebs, dann ist es durchaus möglich, dass auch dann die eigene Mutter und dann deren Töchter unter Umständen eben auch an Krebs erkranken können, weil dann eben die DNA schon als Erbgut schon ein bisschen vorgeschädigt ist oder so diverse Fehler schon hat, die dann weiter vererbt werden können. Ja.
Kann man das beziffern in Statistiken? Ist man dann zu 50% mehr gefährdet, als wenn man gesunde, in Anführungszeichen, Vorfahren hat?
Das hängt von der, wie Carla gesagt hat, vom Erbgut, von dem Defekt im Erbgut ab. Es gibt manche sozusagen Veränderungen, schädliche Veränderungen, die zu 100% zu Krebs führen in der Nachkommenschaft, wo man das weiß. Und es gibt andere, die erhöhen das Risiko zu 50% oder unter 50%. Also das hängt immer davon ab, wo diese Mutation oder diese Schädigung im Erbgut stattgefunden hat.
Ja. Jetzt sagen ja viele Leute, dass Stress oder belastende Lebensereignisse, vielleicht Scheidung oder Tod eines Kindes, dass das Krebs auslösen kann. Ist das wissenschaftlich bewiesen inzwischen? Oder ist das ein Mythos?
Also ich muss sagen, mir persönlich sind keine Studien bekannt, die das beweisen. Was ich aber sagen kann, ist, dass gestresste Zellen neigen dazu, auch Schaden zu bekommen im Erbgut. Und wenn das Erbgut geschädigt wird, kann das zu Tumorerkrankungen führen. Aber eine direkte Verbindung zwischen persönlichem Stress und der Tumorentstehung ist wahrscheinlich sehr schwierig nachzuweisen.
Also wenn Stress oder Trauma kein Trigger sind, kein Auslösefaktor, was sind sonst dann die Auslösefaktoren? Also wie kann plötzlich Krebs entstehen?
Also ich denke zum Beispiel, eine Sache wären noch generell Umweltfaktoren. Also die ganz große Sache zum Beispiel Strahlung, natürlich, ganz klar. Und damit meine ich jetzt nicht nur die Strahlung aus zum Beispiel Tschernobyl, sondern auch Strahlung von langem Fliegen oder die Astronauten im Weltall, die dann außerhalb der Atmosphäre mit relativ wenig Schutz im Prinzip unterwegs sind. Und dann gibt es auch das Strahlen und das schädigt dann auch so eine Zelle. Also lange, lange Flugzeiten oder viel Fliegen oder ein Astronaut sein mit Strahlung, das definitiv auch.
Oder natürlich rauchen und trinken, ja, das weiß jeder.
Das sind natürlich auch, das sind Stresssignale, also Schadenssignale für die Zelle, was, wie ich vorher schon sagte, auch dazu führen kann, dass die Zelle sich verändert, nicht mehr stirbt, wenn sie sterben soll, nicht mehr erneuert wird, wenn sie erneuert werden soll, was dann zur Tumorentstehung beitragen kann.
Ja, also das kann man nachvollziehen, weil Leber, logisch, Alkohol, irgendwann kann man das nicht mehr verkraften und beim Rauchen die Lunge dasselbe. Und natürlich Asbestos, das ist auch nachgewiesen, richtig, ja, und ganz klar ein Faktor. Ja, wir sprechen mit drei Krebsforschern, drei Jungen in Melbourne, Carla, Michael und Marco. Bleiben Sie dran.
SBS.
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 SBS Radio.
Im Studio nach wie vor Carla Fischer, Michael Dengler und Marco Herold vom Walter and Eliza Hall Institute of Medical Research in Melbourne, eins der führenden, kann ich glaube ich sagen, Krebsforschungsinstitute der Welt. Was macht ihr da? Also wie schaut eure Arbeit aus?
Ja, also was wir machen ist halt, wir haben verschiedene Aspekte der Krebsforschung. Wir sind daran interessiert zu verstehen, wie entsteht Krebs. Und dann sind wir natürlich daran interessiert, wie können wir den Krebs jetzt behandeln. Sprich, wenn wir verstehen, wie der Krebs letztendlich sich entwickelt aus unseren gesunden Zellen, dann haben wir auch schon Ansatzpunkte, wie wir den Krebs eventuell behandeln können und versuchen dann damit auch, diese Ansatzpunkte zu nehmen und neue Drugs, also neue Behandlungsmethoden zu entwickeln.
Wie muss ich mir eure Arbeit vorstellen? Ist das im Labor? Sitzt ihr vor einem Computer? Sind es Versuchstiere, mit denen ihr umgeht?
Also in meinem Fall, ich würde sagen, ich bin 50% Labor, 50% Computer. Man ist natürlich für die Sachen, die man im Labor macht, muss man natürlich auch ordentlich auswerten. Das heißt, man verbringt auch viel Zeit vor dem Computer. Also die Tumorerkrankten, an denen wir arbeiten, sind ziemlich breit gefächert. Ich bin spezialisiert auf eine bestimmte Tumorerkrankung. Das ist ein Lymphom, das heißt Mantelzell-Lymphom. Das ist ein Lymphdrüsenkrebs. Und ich verwende auch Patientenmaterial, so Patienten, die sich bereit erklären, die unsere Forschung unterstützen wollen, geben ein Stück von ihrem Tumor und den ich dann benutzen kann, um neue Therapien zu erproben. Und oft werden aber die neuen Therapien, die wir im Labor untersuchen, zuerst an sogenannten Zelllinien untersucht. Das sind Modelle, Zellen, die ursprünglicherweise von Patienten gewonnen wurden aus einem Tumor, die dann dazu gebracht wurden, immer weiter zu wachsen, und die können wir dann immer im Labor verwenden. Und das ist quasi die erste Hürde, die wir nehmen, ist die Zelllinien zu behandeln, und dann gehen wir weiter und machen auch oft Experimente an Tumormaterial von Patienten.
Ist das gefährlich? Also ist ja nicht ansteckend an sich, aber diese krebsinfizierten Zellen damit umzugehen?
Also ich würde sagen, generell nicht, wenn man natürlich die richtigen Vorsichtsmaßnahmen ergreift, weil wenn wir jetzt gerade über Material vom Patienten zum Beispiel sprechen, das kann Blut sein, das kann Gewebe sein, das kann generell ansteckend sein, das ist ganz klar. Man macht natürlich diverse Tests, und aber im Prinzip, wenn man die richtige Schutzkleidung dann anzieht, also zum Beispiel wie beim Arzt Handschuhe, und dann hat man eine Brille auf, einen Laborkittel noch und arbeitet unter sterilen Bedingungen auch, dann ist die Ansteckungsgefahr eigentlich sehr, sehr gering. Also da wird schon sehr drauf geachtet auch, weil ich meine, es bringt einem alles nichts, wenn man versucht, ein Medikament zu entwickeln und ganz viele Forscher bekommen dann die Krankheit. Das wäre ja auch schlecht. Ja. Also nee.
Welche Rolle spielen Tierversuche bei euch?
Ja, also wir verwenden natürlich Tiere auch als Organismen, um verschiedene Krebsbehandlungen zu testen. Aber diese Tiere, also die sind in unserem Fall, werden die sehr gut nach denen geschaut. Also denen geht es oftmals besser als uns.
Und was sind das für Tiere?
Also in meinem Fall, wenn es sich gar nicht anders vermeiden lässt und Zelllinien ab gewissen Zeit keine Ergebnisse mehr bringen, dann sind es in meinem Fall zum Beispiel Mäuse. Aber wir arbeiten wirklich nach den Prinzipien, Maus- oder Tierversuche zu vermeiden, so gut es wirklich geht. Immer erst alles zu testen an Zelllinien oder an gespendetem Patientenmaterial. Und wirklich nur, wenn es sich gar nicht anders vermeiden lässt, dann müssen wir einfach, um die Forschung voranzutreiben und letztendlich eben für den Rest der Bevölkerung auch irgendwann Medikamente zur Verfügung stellen zu können, müssen wir es an Tieren testen, bevor wir dann in klinische Studien gehen können. Das dann der nächste Schritt dann wäre. Also wenn wir irgendeine Substanz oder so gefunden hätten, die vielversprechend ist im Tierversuch, dann ist der nächste Schritt das in klinische Studien. Und wir haben dann Animal Ethics Committees, also wir haben ethische Komitees, die uns überwachen. Wir müssen sehr viel Papierkram erledigen, um dass es wirklich alles so erledigt wird, dass die Tiere nicht leiden. Und also da wird sehr drauf geachtet.
Und sind das internationale Bestimmungen oder haben es Forscher, ich sage jetzt mal in China oder so, viel leichter und können schneller ein Medikament entwickeln?
Also die Bestimmungen sind hauptsächlich für jedes Land oder für jeden Bezirk fast. Also es ist halt, es wird bestimmt von natürlich nach internationalen Richtlinien und dann wird eben das angepasst in den individuellen Instituten wie bei uns zum Beispiel.
Und wo steht Australien, wenn ihr das vielleicht mit Deutschland vergleicht?
Also von der, das heißt im Prinzip, um etwas zu machen, bis wir da diese ganzen Papierkram, sagen wir mal, durch haben, ist Australien, zumindest in unserem Fall am WI, geht es recht schnell, weil wir da sehr gute Leute haben und es lokal organisiert wird, wohingegen in Deutschland ist es sehr schwierig.
Ja. Wie lange dauert das? Kann man das beziffern? Dauert es 2 Jahre? Dauert es 10 Jahre, bis dann so ein Medikament kommt, wenn man mal etwas entdeckt hat im Labor?
Eher 10+ Jahre.
Ja. Aber das ist doch frustrierend, gerade für jemanden, der Krebs hat.
Es ist frustrierend, aber es muss auf jeden Fall sichergestellt werden, dass das Medikament auch sicher ist.
Und das dauert wirklich 10 Jahre?
Geht durch verschiedene, also wie gesagt, wir fangen an Zelllinien, dann Tumormaterial von Patienten, dann eventuell noch Mäuse, dass man sehen kann, ob das Medikament eventuell Nebenwirkungen haben kann. Dann geht es in klinische Studien, zu sehen, wie viel von dem Medikament kann man Patienten geben. Und dann wird das Kohort immer größer. Und dann muss man gucken, ob es sicher ist. Und ob der Patient im Vergleich, was ein ganz wichtiger Faktor ist, ist das Medikament besser als die aktuellen Therapiemöglichkeiten.
Ja. Aber hat ein Patient, der vielleicht schon alle Möglichkeiten ausgeschöpft hat, die Möglichkeit, ein Versuchskaninchen, um es mal so zu sagen, zu sein bei euch? Gibt es diese Möglichkeit?
Also bei uns am Institut, wir machen keine klinischen Studien, aber wir arbeiten sehr eng zusammen mit dem Royal Melbourne Hospital zum Beispiel oder das Peter MacCallum Cancer Center, das Clinical Trials macht, die klinischen Studien durchführt. Und ich würde sagen, Patienten, die keine andere Möglichkeit mehr haben, sollten versuchen, in klinische Studien zu kommen. Und das sind strenge Regularien, wer zugelassen wird. Aber wenn die Möglichkeit da ist, dann würde ich das auf jeden Fall empfehlen. Man hatte Zugang einfach zu ganz anderen Therapiemöglichkeiten.
Sie hören SBS Radio auf Deutsch.
Ein letzter Gesprächsblock bei SBS mit Carla Fischer, Michael Dengler und Marco Herold vom Walter and Eliza Hall Institute of Medical Research in Parkville bei Melbourne. Was treibt euch an bei der Forschung? Warum habt ihr euren Beruf euch ausgesucht?
Also für mich ist es wirklich die Neugier, zu verstehen, die Systeme zu verstehen und auch letztendlich dann am Schluss zu sehen, speziell in der Krebsforschung, ob meine Versuche oder mein wissenschaftlicher Drang irgendwo zu irgendwas endet auch mal und jemandem helfen kann. Diese zwei Sachen würde ich sagen, also der Antrieb der Neugier und letztendlich auch dann zu sehen, dass man was bewirkt.
Also den Patienten, den habt ihr klar vor Augen, ihr wollt jemandem das Leben retten. Oder ist es so abstrakt, dass das...
Es ist im Hinterkopf, würde ich sagen, auf jeden Fall. Weil, also ich gerade ich arbeite oft mit Patientenmaterial. Ich treffe die Patienten nicht persönlich, aber trotzdem hat man eine Verbindung zu dem Patient in gewisser Weise. Also man hat den Patient auf jeden Fall im Hinterkopf. Von Tag zu Tag, das sagen wir, Daily Business, was wir im Labor haben, spielt der Patient direkt keine große Rolle. Aber es ist auf jeden Fall, unsere Forschung ist darauf ausgerichtet, dass wir für die Patienten ein besseres Leben bescheren können.
Ja, ich meine, da kann ich mich anschließen. Es ist wirklich so, in unserem täglichen Geschäft, denke ich, machen wir alle eher so ein bisschen noch Grundlagenforschung. Also natürlich versuchen wir dann neue Medikamente zu testen oder so. Und dann haben wir natürlich den Patienten im Hinterkopf, ganz klar, weil darin soll es ja letztendlich enden, dass wirklich in 10 Jahren zum Beispiel dann von der ersten Entdeckung wirklich ein Medikament da ist, was in der Klinik verwendet werden kann. Aber im täglichen Geschäft ist es erstmal das Entdecken, wie funktioniert die Zelle, wie funktioniert dann der Organismus und wie kann man das beeinflussen oder eben auch eben benutzen, um dann wirklich zum Beispiel eine Krebszelle abzutöten und dann ein Medikament dafür zu entwickeln. Aber die Basis ist, die Grundlagen zu verstehen. Damit fängt alles an. Und klar, Neugier, morgens ins Labor zu kommen und dann ein Experiment auszuwerten und zu sehen, oh, da hat sich was anderes getan und oh, das ist ja spannend oder oh, das Ergebnis verstehe ich jetzt nicht, warum, drüber nachdenken, also das finde ich super spannend und diskutieren mit anderen Leuten und all das, dann ist es viel Teamwork, oder ist eigentlich fast alles irgendwie Teamwork, definitiv, man kann so ein Riesenunterfangen nicht alleine angehen, aber wenn man tolle Kollegen hat, mit denen man diskutieren kann oder so ein großes Institut wie bei uns, wo es auch so viele Experten dann gibt, die man fragen kann, weil nicht jeder ist Experte in dem einen oder dem anderen Gebiet, dann ist das auch richtig toll. Also dieses Zusammensein, ja.
Es ist, finde ich, einfach auch diese Kuriosität, was zu erforschen, was noch nie jemand zuvor erforscht hat. Es ist ein unglaubliches Gefühl. Man findet etwas und dann denkt man, oh, hat das jemand anders schon mal gesehen? Und dann fängt man an, im Internet zu suchen. Und es ist wirklich so, dass man ja erst die erste Person ist, die was erforscht hat. Und das ist ein unglaubliches Gefühl.
Ja. Und welche Rolle spielt das Geld? Also nicht das, was ihr verdient, sondern das, was in die Forschung gesteckt wird.
Ja, das ist natürlich das Wichtigste, würde ich sagen. Oder nicht das Wichtigste, aber entscheidend, ob man Forschung machen kann, wie man Forschung machen kann. Letztendlich sind wir am WHI ganz gut eigentlich ausgestattet. Wir haben alle Möglichkeiten, unsere Experimente zu machen. Aber das System hier in Australien im Moment, das hapert ein bisschen mit Funding. Das ist sehr niedrig verglichen zu Deutschland, wo es also sehr gut ist, fast Schlaraffenland in Deutschland. Hier haben wir natürlich härtere Zeiten. Also sehr, sehr, sehr sehr, sehr großer Wettbewerb hier für das Geld.
Könnt ihr euch das erklären?
Ich glaube, in Deutschland ist einfach die ganz klar die langfristige Denkweise da, dass die Regierung einfach dahinter steht, dass Wissenschaft wichtig ist. Nicht sehr kurzzeit, sondern langzeit. Das heißt, in 20 Jahren sieht man die Früchte. Und das ist hier, glaube ich, nicht sehr gegeben. Plus, man muss auch sagen, die Kanzlerin in Deutschland ist natürlich Wissenschaftlerin selbst. Das heißt, die weiß, um was es geht. Und ich glaube, das hilft natürlich ungemein.
Ja, ein guter Punkt. Ich habe vorhin gesagt oder angangs der Sendung, die meisten von uns kennen jemanden, der unter Krebs leidet oder sogar daran gestorben ist. Viele von uns möchten natürlich wissen, ob es irgendwann mal vielleicht so etwas wie eine Krebsschutzimpfung geben wird. Ist das realistisch?
Also es gibt für einen spezifischen Krebs gibt es ja schon eine Impfung. Das ist für den HPV. Das ist dieser virusinduzierte Krebs. Da gibt es diese Impfung, wo alle Mädchen und Jungen jetzt mit 14 Jahren dagegen geimpft werden und das verhindert den Krebs wirklich. Aber das ist halt spezifisch, weil das durch einen virusinduzierter Krebs ist. Für andere Krebsarten ist es schwierig, da quasi vorbeugend was zu machen. Ich glaube, das ist nicht möglich.
Ja, das liegt auch daran, dass viele Krebsarten so wahnsinnig unterschiedlich sind. Also Nierenkrebs ist, hat komplett andere Eigenschaften wie Leberkrebs oder sogar ein Blutkrebs. Also auch das macht es wahnsinnig schwierig, da ein Allheilmittel, sage ich jetzt mal, auch zu finden. Nicht nur Impfung, sondern Allheilmittel, weil alle Krebse so unterschiedlich sind. Und das sieht leider auch so aus, dass sich das nicht so schnell ändern wird in Zukunft. Also muss wirklich für jede Krebserkrankung dann sehr gezielt Therapien finden oder eben vorbeugende Maßnahmen, so denn möglich. Aber ich denke auch, also Impfungen gegen diverse Krebs eher nicht mit dieser einen genannten Ausnahme.
Also es werden auf jeden Fall, die Krebstherapie wird sich rapide weiterentwickeln in den nächsten Jahren. Es wird für die Kliniker viel mehr Möglichkeiten geben, Krebs zu behandeln. Oft ist es ja so im Moment, dass es sozusagen Standardtherapien gibt für diesen Krebs. Sagen wir, Prostatakrebs hat Standardtherapie A, verschiedene Blutkrebsarten haben Standardtherapie B. Und oft ist es so, dass nur, sagen wir, 30-50% der Patienten ansprechen. In Zukunft wird es hoffentlich so sein, dass die Patienten erst genau untersucht werden, welche Therapie ist wirklich sinnvoll. Und dann, was ist auch die Arbeit, die wir machen, dass wir vorher für jeden speziellen Krebsart dann rausfinden im Labor, was könnte diesem Krebs helfen. Das wird die Zukunft sein und auch nicht nur eine Therapie, Kombinationstherapien. Wie wir am Anfang diskutiert haben, auch das Immunsystem mehr einbinden in die Therapie. Da gibt es verschiedene Ansätze, das zu machen, was sehr erfolgreich ist in den ersten klinischen Studien. Ich denke einfach, dass in ferner Zukunft Krebs, verschiedene Krebsarten sein können, dass eher chronische Erkrankungen, dass man damit leben kann, aber wahrscheinlich nicht für alle Krebsarten.
Und vielleicht zum Schluss eine freche oder philosophische Frage. Es gibt vielleicht Leute, die sagen, an irgendetwas muss der Mensch ja sterben. Was soll das Ganze? Warum stecken wir Milliarden in diese Krebsforschung?
Ja, das stimmt. An irgendwas muss der Mensch sterben, das ist richtig. Aber es ist die Frage, wie der Mensch stirbt. Und ich glaube, wie der Michael gerade gesagt hat, mit unserer Forschung wird quasi die Behandlung für den einzelnen Patienten, macht das Ganze ertragbar. Und man kann damit leben. Und ja, eventuell vielleicht stirbt man daran, aber man hatte zumindest noch ein Leben, was lebenswert ist und nicht nur irgendwo dahin vegetieren.
Ja, und man darf ja auch nicht vergessen, dass Krebs eben oft auch nicht nur alte Menschen betrifft, wo man sagen könnte, ach, der ist jetzt schon, sagen wir mal, 80, das ist jetzt eh voll egal. Es gibt ja auch viele Krebsarten, wo junge Leute damit betroffen sind. Und wenn man dann so mal, sagen wir mal, 20-Jährigen sagen wird, ach, das tut mir jetzt aber leid, du hast Krebs, aber ja, wir haben jetzt keine Behandlung oder so, an irgendwas stirbst sowieso. Das ist halt dann so, das möchte man dann auch nicht. Und deswegen denke ich, ist auch wichtig, dass wir eben hier weiter forschen und das Geld auch investiert wird, natürlich.
Da bin ich einer Meinung mit Carla und Marco. Meiner Meinung nach sollte man jedem Menschen ermöglichen, ein langes und erfülltes Leben zu haben. Und ich denke, das ist unsere Aufgabe. Das ist wahrscheinlich der Traum von uns, dass man es jedem ermöglichen kann, so gut es geht.
Ein Traum, für den es sich zu kämpfen lohnt und den ihr täglich mit eurer Arbeit ganz groß unterstützt. Ein schönes Schlusswort. Vielen Dank, Carla Fischer, Michael Dengler und Marco Herold für diesen Besuch im Studio bei SBS.
Liken, teilen und kommentieren Sie unsere Inhalte bei facebook.com/sbsgerman.